Kapitel 23 Des Herrn Weinberg Nach Matthäus Kapitel 21 Verse 33 bis 44 Das Volk Israel Im Gleichnis von den beiden Söhnen hatte Christus den Lehrern der Juden gezeigt, wie wichtig der Gehorsam ist. In dem nachfolgenden Weinberggleichnis wies er auf die reichen Segnungen Israels und die sich daraus ergebende Gehorsamsverpflichtung hin. Gottes herrliche Pläne seien nur im Gehorsam durchführbar, versicherte er ihnen. Andererseits aber werde das ganze Volk der himmlischen Segnungen verlustig gehen und Verderben über sich selbst bringen, falls es die Pläne Gottes nicht erfüllen würde. So erzählte Christus. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Auch der Prophet Jesaja beschreibt diesen Weinberg. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzt darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Der Hausherr wählt in der Wildnis ein Grundstück, umzäunt es, säubert es von Steinen, pflügt es und pflanzt auserlesene Reben hinein. Er erwartet, dass der Boden, der nun so viel besser ist als das umliegende Brachland, solche Mühe und Arbeit mit einer reichen Ernte lohnt. So hatte auch Gott ein Volk aus der Welt erwählt, um es durch Christus erziehen und ausbilden zu lassen. Der Prophet sagt, des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Diesem Volk hatte Gott große Vorrechte eingeräumt. Mit unermesslichem Segen hatte er es bedacht. Dann wartete er darauf, dass es als Frucht zu seiner Ehre die Grundsätze des Himmelreichs im Leben verwirklichen und inmitten der gefallenen, gottlosen Welt den Charakter Gottes widerspiegeln würde. Als Weinberg des Herrn sollte es ganz andere Frucht bringen als die Heiden. Die waren völlig der Abgötterei und der Bosheit hingegeben, pflegten hemmungslos Gewalttaten und Verbrechen, Habgier, Unterdrückung und die lasterhaftsten Bräuche. Die Früchte dieser Verderbnis waren Ungerechtigkeit, Entartung und Elend. Gott erwartete, dass die Früchte seiner Weinpflanzung sehr viel anders ausfielen. Das jüdische Volk war dazu ausersehen worden, ein Abbild des Charakters Gottes zu sein, wie er Mose offenbart worden war. Als dieser gebeten hatte, »Lass mich deine Herrlichkeit sehen«, da hatte ihm der Herr verheißen, »Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen.« Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus, »Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde.« Diese Frucht erwartete Gott von seinem Volk. Durch Charakterreinheit und Heiligkeit des Lebens, durch Liebe und Barmherzigkeit sollte es zum Ausdruck bringen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Gott wollte durch das jüdische Volk seinen reichen Segen allen Völkern spenden. Israel sollte den Weg bereiten zur Ausbreitung des Lichtes in alle Welt. Die Heiden hatten infolge ihrer Sündhaftigkeit die Erkenntnis Gottes verloren. Dennoch löschte sie Gott in seiner Gnade nicht aus, sondern wollte ihnen Gelegenheit geben, ihn durch seine Gemeinde kennenzulernen. Sein Plan war, durch die Grundsätze, nach denen sein Volk lebte, in der übrigen Menschheit das sittliche Ebenbild Gottes wiederherzustellen. Bereits zu diesem Zweck berief Gott Abraham aus seiner götzendienerischen Verwandtschaft heraus und befahl ihm, sich im Lande Kanaan niederzulassen. Er verhieß ihm: Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Die Nachkommen Abrahams, Jakobs und seine Söhne führte Gott nach Ägypten. Sie sollten diesem gottlosen Riesenvolk die Grundbegriffe und Grunderfordernisse des Reiches Gottes vorleben. Tatsächlich wurden Josefs untadelige Haltung und die Art und Weise, wie er das Leben aller Ägypter rettete, zu einem Spiegelbild des Lebens Christi. Genauso wurden auch Mose und viele andere zu treuen Zeugen Gottes. Erneut offenbarte der Herr seine Macht und Barmherzigkeit, als er die Israeliten aus Ägypten herausführte. Die Wunder, die er zu ihrer Befreiung aus der Knechtschaft tat, und seine Handlungsweise an ihnen während der Wüstenwanderung sollten nicht nur ihrem eigenen Besten dienen, sondern auch beispielhaft für die Nachbarvölker sein. Der Herr offenbarte sich als Gott über alle menschliche Herrschaft und Größe. Die Zeichen und Wunder, die er an seinem Volke tat, bewiesen seine Macht über die Natur und die berühmtesten Anbeter der Natur. Gott schritt über das stolze Land Ägypten hinweg, wie er in den letzten Tagen über die ganze Erde gehen wird. Durch Feuer und Sturm, Erdbeben und Tod errettete der große Ich bin sein Volk und führte es fort aus dem Lande der Sklaverei, durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpionen und lauter Dürre und kein Wasser war. Er ließ Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und gab ihnen Himmelsbrot. So sagte Mose: Denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah er ihn. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn so wie seinen Augapfel. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Der Herr allein leitete ihn, und kein fremder Gott war mit ihm. So zog er das Volk zu sich, damit es unter dem Schatten des Höchsten wohne. Christus war der Führer der Kinder Israel auf der Wüstenwanderung, bei Tag durch die Wolkensäule und bei Nacht durch die Feuersäule verhüllt, leitete und lenkte er sie. Er behütete sie vor den Gefahren der Wüste, brachte sie ins Land der Verheißung und machte sie angesichts aller Völker, die Gott nicht erkannten, zu seinem erwählten Besitz, zum Weinberg des Herrn. Diesem Volk vertraute Gott seine Prophezeiungen an. Er umzäunte es mit seinem Gesetz, den ewigen Grundsätzen der Wahrheit, mit Gerechtigkeit und Reinheit. Gehorsam gegenüber den Grundsätzen sollten ihnen Schutz gewähren und sie vor Selbstzerstörung durch sündhafte Gewohnheiten bewahren. Wie den Turm in einem Weinberg, so errichtete Gott in der Mitte des Landes seinen heiligen Tempel. Christus war ihr Erzieher. Wie er in der Wüste bei ihnen gewesen war, so blieb er auch weiterhin ihr Lehrmeister und Führer. In der Stiftshütte wie im Tempel zeigte sich seine Herrlichkeit in Gestalt der heiligen Schechina über der Bundeslade. Um ihretwillen ließ er nicht nach, ihnen den Reichtum seiner Liebe und Geduld zu offenbaren. Gott wollte, dass die Kinder Israel Anlass würden zum Lob und zur Verherrlichung seines Namens. Jedes nur mögliche und geistliche Vorrecht räumte er ihnen ein. Nichts enthielt er ihnen vor, was zur Bildung eines ihn würdigen vertretenen Charakters beitragen konnte. Der Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes sollte ihnen vor aller Welt einen staunenswerten Wohlstand verleihen. Er, der ihnen Klugheit und Kunstfertigkeit geben konnte, wollte auch weiterhin ihr Lehrer sein, und sie, sofern sie seinen Gesetzen gehorchen würden, veredeln und emporheben. Er wollte sie vor den Krankheiten anderer Völker verschonen und sie mit Geisteskraft segnen. Ihr Wohlergehen sollte ein Ausdruck der Ehre, Hoheit und Kraft Gottes sein. Da sie nach seinem Wunsch ein Reich von Priestern und Fürsten bilden sollten, rüstete er sie mit all jenen Fähigkeiten aus, durch die sie zum bedeutendsten Volk auf Erden hätten werden können. Ganz klar hatte Christus durch Mose ihnen Gottes Plan dargelegt und ihnen auch die Bedingungen für ihren Wohlstand genannt. So sprach er: Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausende Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und haltet sie und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat, und wird dich lieben und segnen und mehren und wird segnen die Frucht deines Leibes und den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl und das Jungvieh deiner Kühe und deiner Schafe in dem Lande, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Der Herr wird von dir nehmen alle Krankheit und wird dir keine von all den bösen Seuchen der Ägypter auflegen, die du kennst. Gott versprach, ihnen den feinsten Weizen wachsen zu lassen und Honig aus dem Felsen zu spenden, wenn sie seinen Geboten gehorchen würden. Mit langem Leben wollte er sie sättigen und ihnen sein Heil zeigen. Durch Ungehorsam gegenüber Gott hatten Adam und Eva den Garten Eden verloren. Der Sünde halber lag die ganze Erde unter dem Fluch. Doch wenn die Juden Gottes Anweisungen befolgen würden, dann sollte ihr Land seine frühere Fruchtbarkeit und Schönheit zurückerhalten. Der Herr selbst unterrichtete sie, wie der Boden zu bearbeiten sei. Im Zusammenwirken mit ihm sollten sie dem ganzen Land seine ursprüngliche Fruchtbarkeit zurückgewinnen. Auf diese Weise könnte es unter seiner Aufsicht die geistlichen Wahrheiten klar veranschaulichen. Wie die Erde gegenüber den Naturgesetzen ihre Schätze hervorbringt, so sollten die Herzen der Menschen die Merkmale des Charakters Gottes widerstrahlen, als Folge ihres Gehorsams gegenüber seinem Sittengesetz. Selbst die Heiden sollten die Überlegenheit derer erkennen, die dem lebendigen Gott dienen und ihn anbeten. So sprach Mose: Siehe, Ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen: Ei, was für weise und verständige Leute sind das! Ein herrliches Volk! Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Die Kinder Israel sollten zwar das ganze Gebiet einnehmen, das der Herr ihnen anwies, und alle Völker vertreiben, die die Anbetung und den Dienst des wahren Gottes ablehnten, in erster Linie jedoch war es Gottes Plan, die Menschen dadurch zu sich zu ziehen, dass er seinen Charakter in dem Charakter Israels offenbar machen würde. Die ganze Welt sollte die Evangeliumseinladung erhalten. Durch die Lehren, die der Opferdienst vermittelte, sollte Christus vor den Völkern erhöht werden. Alle, die auf ihn schauen würden, sollten das Leben haben. Wer sich vom Götzendienst abkehren und zur Anbetung des wahren Gottes hinwenden würde, wie Rahab, die Kanaaniterin, und Ruth, die Moabiterin, sollte sich mit dem auserwählten Volk vereinigen. So sollte Israel nach und nach wachsen, seine Grenzen ausdehnen und schließlich die ganze Welt umfassen. Gott wollte alle Völker unter seine Gnadenherrschaft bringen und die ganze Erde mit Frieden und Freude erfüllen. Er schuf den Menschen, um ihn glücklich zu machen, und er möchte Himmelsfrieden in die Menschenherzen senken. Wenn es nach ihm ginge, wären die Familien hier auf Erden Abbilder und Sinnbilder der großen Familie des Himmels. Doch Israel erfüllte Gottes Absichten nicht. Der Herr erklärte: Ich aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Israel ist ein üppig rankender Weinstock. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Der Herr hatte sein Volk durch Mose vor den Folgen der Untreue gewarnt. Falls sie seinen Bund brechen würden, so würden sie sich selbst von Gott, der Lebensquelle, abschneiden, und sein verheißener Segen könnte nicht eintreffen. Mose hatte gewarnt: So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst, und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sicher mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich heute, dass ihr umkommen werdet, eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht. So werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn eures Gottes. Die Juden beachteten diese Warnung nicht. Sie vergaßen Gott und ihr herrliches Vorrecht, seine Stellvertreter zu sein. Die Segnungen, die sie empfangen hatten, nützten der Welt gar nichts. Im Gegenteil, sie dienten der Selbstverherrlichung. Israel verweigerte Gott den von ihm geforderten Dienst und lehnte es ab, andere Menschen in Glaubensdingen anzuleiten oder ihnen ein gutes Beispiel zu geben. Wie vor der Sintflut war das Dichten und Trachten der Herzen böse. Sie würdigten Heiliges zu einer bloßen Farce herab. Andererseits sagten sie, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Andererseits aber zogen sie den Charakter Gottes in den Schmutz, entehrten seinen Namen und befleckten sein Heiligtum. Die Weingärtner, denen der Herr die Aufsicht über seinen Weinberg übertragen hatte, kamen ihrer Vertrauenspflicht nicht nach. Die Priester und Lehrer erwiesen sich nicht als treue Erzieher des Volkes. Sie lehrten nichts von der Güte und Gnade Gottes und auch nicht, dass man ihn lieben und dienen sollte. Vielmehr suchten sie als Weingärtner ihren eigenen Ruhm. Sie wollten die Früchte des Gartens für sich behalten und alle Aufmerksamkeit und Ehre auf sich selbst ziehen. Die Schuld dieser israelitischen Führer kann man nicht mit den Verfehlungen gewöhnlicher Sünder vergleichen, denn sie waren Gott immerhin aufs Tiefste verpflichtet. Sie hatten gelobt, ein »So spricht der Herr« zu lehren und im täglichen Leben strikten Gehorsam zu zeigen. Stattdessen verdrehten sie die Heilige Schrift. Sie legten den Menschen dadurch schwere Lasten auf, dass sie durch bestimmte Zeremonien jeden ihrer Schritte regelten. Die Folge war ein Leben in ständiger Unruhe, denn niemand konnte die Forderungen der Rabbiner erfüllen. Wer schließlich sah, wie unmöglich es sei, Menschengebote zu halten, wurde auch den Geboten Gottes gegenüber nachlässig. Der Herr hatte seinem Volk eingeschärft, dass er selber der Eigentümer des Weinbergs sei und dass sie all ihren Besitz von ihm nur in Treuhandschaft erhalten hätten, um ihn für Gott zu verwalten. Doch die Priester und Lehrer verwalteten ihr heiliges Amt keineswegs so, als ginge es um das Eigentum Gottes. Vielmehr unterschlugen sie systematisch alle Mittel und Fähigkeiten, die der Herr ihnen zur Förderung seines Werkes anvertraut hatte. Ihre Habgier bewirkte, dass selbst die Heiden sie verachteten und infolgedessen auch den Charakter Gottes und die Gesetze seines Reiches falsch deuteten. Mit dem Herzen eines Vaters hatte Gott sein Volk getragen. Er flehte sie an, indem er Gnadengeschenke gab und Gnaden entzog. Geduldig stellte er ihre Sünden vor sie und in Nachsicht wartete er auf ihre Anerkennung. Propheten und Boten wurden geschickt, um Gottes Forderung an die Weingärtner zu fordern. Aber anstatt willkommen zu sein, wurden sie als Feinde behandelt. Ja, die Weingärtner verfolgten und töteten sie sogar. Daraufhin sandte Gott andere Boten, aber auch denen erging es nicht anders als den ersten, nur dass die Weingärtner noch glühenden Hass zeigten. Als jeder andere Versuch fehlschlug, sandte Gott seinen Sohn in der Erwartung: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Doch ihr Widerstand hatte sie bösartig gemacht, und sie sprachen untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Dann werden wir künftig den Weinberg für uns allein haben und können mit dem Ertrag machen, was wir wollen. Die jüdischen Obersten liebten Gott nicht. Deshalb hielten sie sich von ihm fern und verwarfen alle seine Versöhnungsvorschläge. Als Christus, der geliebte Sohn Gottes, kam, um die Ansprüche des Weinbergherrn geltend zu machen, erwiesen die Gärtner ihm unverhohlene Verachtung und sagten: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sie beneideten Christus um seinen edlen Charakter und fürchteten seinen Erfolg, denn seine Art des Lehrens war der ihren weit überlegen. Hinzu kam, dass er ihnen Vorhaltungen machte, ihre Heuchelei bloßlegte und ihnen zu verstehen gab, wohin ihre Handlungsweise ganz sicher führen werde. Das alles erregte ihren Zorn aufs Höchste. Es peinigte sie, Vorwürfe hören zu müssen, denen sie nichts entgegnen konnten. Der hohe Grad der Gerechtigkeit, den er beständig auslebte, bewirkte, dass sie Christus hassten. Sie merkten, dass seine Lehre ihre Selbstsucht bloßstellte. Darum beschlossen sie, ihn zu töten. Sein Vorbild an Treue, Frömmigkeit und hoher Geistigkeit in all seinem Tun war ihnen von Grund auf zuwider. Sein ganzes Leben war ein einziger Tadel ihrer Selbstsucht. Als schließlich die entscheidende Prüfung kam, bei der es darum ging, entweder Gehorsam und ewiges Leben oder Ungehorsam und ewiger Tod, da verschmähten sie den Heiligen Israels. Als Pilatus fragte: Was soll ich denn machen mit Jesus? Da riefen sie wild: Lass ihn kreuzigen! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Als Pilatus sich die Hände wusch und sagte: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Da stimmten die Priester in das Geschrei des unwissenden Pöbels ein: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das also war die Wahl, die die Führer der Juden trafen. Sie wurde in das Buch eingetragen, das niemand öffnen kann und das Johannes in der Hand dessen sah, der auf dem Throne saß. Diese ihre Entscheidung in all ihrer Rachsucht wird ihnen an dem Tage, da der Löwe aus dem Stamme Juda das Buch entsiegeln wird, vor Augen stehen. Die Juden waren der Meinung, Günstlinge des Himmels zu sein und als Gemeinde Gottes immer eine hohe Stellung einzunehmen. Sie seien die Kinder Abrahams, brüsteten sie sich, und ihr Wohlstand sei so fest gegründet, dass weder Erde noch Himmel ihnen ihre Rechte streitig machen könnten. Durch ihren treulosen Wandel schufen sie jedoch selbst die Voraussetzung, vom Himmel verdammt und von Gott getrennt zu werden. Nachdem Christus im Gleichnis vom Weinberg den Priestern sinnbildlich geschildert hatte, mit was für einer Tat sie ihre Bosheit krönen würden, fragte er sie: Wenn nun der Herr des Weinberges kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Die Priester waren der Erzählung zwar mit regem Interesse gefolgt, hatten aber trotzdem nicht bemerkt, dass sie sich auf sie bezog. Deshalb antworteten sie mit dem Volk: Er wird den Bösen ein Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten. Unversehens hatten sie ihr eigenes Urteil gesprochen. Jesus schaute sie an. Unter seinem forschenden Blick erkannten sie plötzlich, dass er die Geheimnisse ihres Herzens las. Göttlicher Glanz ging von ihm aus. Da schauten sie sich selbst in dem Bilde von den Weingärtnern, und es entfuhr ihnen der Ausruf: Nur das nicht! Eindringlich und von Kummer bewegt, fragte er: Habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Christus hätte dieses Urteil von den Juden abgewendet, wenn sie ihn angenommen hätten. Doch Neid und Eifersucht machten sie unversöhnlich. Sie waren fest gewillt, Jesus von Nazareth nicht als Messias anzuerkennen. Und weil sie dieses Licht der Welt verachteten, lebten sie hinfort in mitternächtlichem Dunkel. Es ereilte sie der angedrohte Verdammungsspruch. Ihre wilde, ungezügelte Leidenschaft wurde ihnen zum Verhängnis. Blindwütig vernichteten sie sich selbst. Ihr aufsässiger Stolz zog ihnen den Zorn der römischen Eroberer zu. Jerusalem wurde zerstört und der Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Wo er gestanden hatte, dehnten sich hinfort Felder aus. Die Kinder Judas selbst kamen teils auf die schrecklichste Weise um, teils wurden sie, und zwar zu Millionen, als Sklaven in heidnische Länder verkauft. Als Volksganzes hatte sich Israel der Absicht Gottes widersetzt. Deshalb wurde der Weinberg ihm genommen. Die Vorrechte, die es missbraucht, und das Werk, das es zu leicht genommen hatte, wurde anderen Menschen übertragen. Die Gemeinde unserer Tage. Das Weinberggleichnis gilt nicht allein für das Volk der Juden, sondern soll auch uns etwas lehren. Gott hat der Gemeinde unseres Geschlechts große Vorrechte und Segnungen erteilt und erwartet entsprechende Früchte. Durch ein hohes Lösegeld wurden wir freigekauft. Nur wenn wir erkennen, wie groß es ist, begreifen wir, welche Ergebnisse es zeitigen soll. Auf dieser Erde, die Gottes Sohn mit seinen Tränen und seinem Blut feuchtete, sollen die köstlichen Früchte des Paradieses wachsen. Im Leben der Kinder Gottes sollen die Wahrheiten seines Wortes all ihre innewohnende Herrlichkeit und Vortrefflichkeit entfalten. Durch sein Volk will Christus seinen Charakter und die Grundsätze seines Reiches kundtun. In dem Bestreben, Gott entgegenzuarbeiten, dringt Satan beständig auf die Menschen ein, seine Grundsätze anzunehmen. Das auserwählte Volk Gottes stellt er als eine Schar Irregeleiteter hin und beschuldigt sie als Verkläger der Brüder, ausgerechnet all jene, die der Gerechtigkeit dienen. Der Herr andererseits will den Anschuldigungen Satans dadurch entgegentreten, dass er durch sein auserwähltes Volk zeigen lässt, welche Ergebnisse die gehorsame Befolgung richtiger Grundsätze zeitigt. Jeder einzelne Christ, jede Familie, jede Gemeinde und auch jede Einrichtung, die dem Dienste Gottes gewidmet ist, soll diese Grundsätze offenbaren und damit bekunden, was für die Welt geschehen kann. Sie sollen Sinnbilder der Erretterkraft sein, die den Wahrheiten des Evangeliums innewohnt und dazu beitragen, Gottes Plan mit der Menschheit zu erfüllen. Die Leiter Israels waren stolz auf ihren herrlichen Tempel und auf die eindrucksvollen Riten ihres Gottesdienstes. Doch Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Liebe zu Gott fehlten ihnen. Tempelglanz und prunkvolle Gottesdienste konnten sie vor Gott nicht angenehm machen. Denn was beim Herrn allein Wert hat, das brachten sie ihm nicht dar. Das Opfer eines demütigen und zerschlagenen Geistes. Wenn die lebensspendenden Grundsätze des Gottesreiches in Vergessenheit geraten, dann wuchern von jeher aufwendige Zeremonien. Sobald der Aufbau des Charakters vernachlässigt wird, es der Seele an Schmuck mangelt und die schlichte Frömmigkeit verloren geht, dann fordern Stolz und Geltungssucht prunkvolle Gotteshäuser, glanzvolle Gottesdienste und imposante Kulthandlungen. Das alles aber ehrt unseren Gott nicht. Er nimmt eine moderne Religion aus Zeremonien, Scheinglaube und äußerlichem Gepränge nicht an. An solchen Veranstaltungen nehmen Himmelsboten nicht teil. Die wahre Gemeinde dagegen ist in Gottes Augen etwas überaus Kostbares, nicht wegen ihrer äußerlichen Vorzüge, sondern wegen der aufrichtigen Frömmigkeit, die sie von der Welt unterscheidet. Er schätzt sie desto mehr, je schneller ihre Glieder in der Erkenntnis Christi und an geistlicher Erfahrung zunehmen. Christus wartet dringend darauf, aus seinem Weinberg die Früchte der Heiligkeit und Selbstlosigkeit, der Liebe und Güte zu ernten. Kunstwerke mögen noch so schön sein, dennoch halten sie keinen Vergleich mit der Charakterschönheit aus, die Christi wahre Stellvertreter an den Tag legen. Der Gläubige ist von einer Atmosphäre der Gnade umgeben, und da der Heilige Geist auf sein Herz und seinen Sinn einwirkt, wird er zu einem Geruch des Lebens, zum Leben, und Gott kann seine Arbeit segnen. Eine Gemeinde mag aus den Ärmsten im Lande bestehen und äußerlich nichts Anziehendes an sich haben, wenn ihre Glieder aber den Charakter Christi ausstrahlen, dann verspüren sie die Freude des Meisters in sich. Engel nehmen an ihren Versammlungen teil, und Lob und Dank beglückter Herzen steigt als süßer Wohlgeruch zu Gott empor. Der Herr will, dass wir anderen von seiner Güte und Kraft erzählen, denn unser Lob und Dank ehrt ihn. Wer Dank opfert, der preiset mich, sagt er. Als das Volk Israel durch die Wüste zog, lobte es Gott mit heiligen Liedern. Die Gebote und Verheißungen des Herrn erklangen, in Musik gesetzt, während der ganzen Pilgerreise. Auch wenn sie später in Kanaan zu ihren heiligen Festen zusammenkamen, war es gottgewollter Brauch, von seinen wunderbaren Werken zu berichten und seinem Namen Dank zu opfern. Das ganze Leben seines Volkes sollte ein Leben des Lobes sein. Dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. In unserer Zeit will er es ebenso haben. Die Menschen der Welt beten falsche Götter an. Wir müssen sie davon abbringen, jedoch nicht durch Beschimpfung dieser Götzen, sondern dadurch, dass wir ihnen etwas Besseres bieten. Gottes Güte muss allen bekannt werden. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Ich bin Gott. Der Herr will, dass wir seinen Erlösungsplan schätzen, das hohe Vorrecht der Gotteskindschaft würdigen und gehorsamen und dankbaren Herzens vor ihm wandeln. Als Wiedergeborene sollen wir ihm Tag für Tag freudig dienen. Er wartet, ob Dankbarkeit in unseren Herzen darüber aufwallt, dass unsere Namen im Buch des Lammes geschrieben stehen und wir alle unsere Sorgen auf ihn, der für uns sorgt, werfen können. Er heißt uns fröhlich sein, einmal, weil wir das Erbteil Gottes sind, des Weiteren, weil die Gerechtigkeit Christi als das weiße Gewand der Heiligen auch uns gehört. Und ferner, weil wir die selige Hoffnung auf die baldige Wiederkunft unseres Heilandes haben. Gott aufrichtig und aus vollem Herzen zu loben, ist genauso eine Pflicht wie das Gebet. Wir sollen der Welt und allen Himmelswesen zeigen, wie sehr wir es zu schätzen wissen, dass Gott die gefallene Menschheit liebt. Wir sollen bekunden, dass wir uns aus seiner unendlichen Fülle noch immer größere Segnungen erwarten. Viel mehr als bisher müssen wir aus unserem Erfahrungsschatz Zeugnis geben. Nach einer besonderen Ausgießung des Heiligen Geistes würde unsere Freude am Herrn und unsere Befähigung für seinen Dienst erheblich zunehmen, wenn wir anderen erzählen würden, wie wunderbar und liebevoll Gott für seine Kinder wirkt. Solcher Lobpreis nimmt Satan viel Macht, denn dadurch, dass der Geist des Murrens und der Unzufriedenheit schwindet, verliert der Versucher an Boden. Dafür wachsen im Menschen Charaktereigenschaften, die ihn für die himmlischen Wohnungen geschickt machen. Ein Zeugnis dieser Art wirkt auch auf andere weiter. Ja, es gibt gar kein wirksameres Mittel, durch das Seelen für Christus gewonnen werden können. Wir sollen Gott durch handfesten Dienst loben. Das heißt, alles tun, was in unserer Kraft steht, um die Ehre seines Namens zu vermehren. Gott gibt uns seine Gaben, damit auch wir unsererseits zu Gebern werden und so seinen Charakter der Welt bekannt machen. Gaben und Opfer bildeten einen wesentlichen Teil des jüdischen Kultes. Die Israeliten mussten den Zehnten ihres gesamten Einkommens dem Dienst am Heiligtum weihen. Außerdem hatten sie Sündopfer, freiwillige Gaben und Dankopfer darzubringen. Mit diesen Mitteln wurde damals der Evangeliumsdienst unterhalten. Heute verlangt Gott von uns nicht weniger als einst von seinem Volk. Es gilt, das große Werk der Seelenrettung voranzubringen und dazu dienen, eben so hat Gott es gewollt, Zehnten, Opfer und Gaben. Durch sie soll die Verkündigung des Evangeliums bestritten werden. Gott beansprucht den Zehnten als sein Eigentum, den wir deshalb nicht antasten dürfen. Gehört er doch als heiliger Vorrat in die Schatzkammer des Herrn, zum Besten des Werkes. Auch freiwillige Gaben und Dankopfer verlangt Gott von uns. Wir sollen sie darbringen, damit das Evangelium bis in die entlegensten Gebiete der Erde getragen werden kann. Gott dienen heißt aber auch, persönlich tätig zu sein. Wir müssen eigenhändig mit Gott zusammenarbeiten, die Welt zu erretten. Der Auftrag Christi: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, richtet sich an jeden Einzelnen seiner Nachfolger. Allen, die zum Leben in Christus berufen sind, gilt auch der Ruf, für das Heil ihrer Mitmenschen zu wirken. Dann schlagen ihre Herzen im selben Takt wie das Herz Christi, und wie er spüren sie den Drang in sich, Seelen zu suchen. Natürlich können sie nicht alle denselben Platz im Werke Gottes einnehmen. Platz und Arbeit ist für alle da. Abraham, Isaak und Jakob, Mose in seiner Sanftmut und Weisheit und Josua mit seiner vielfältigen Begabung, sie alle standen zu ihrer Zeit im Dienste Gottes. Die Musik einer Miriam, der Mut und die Frömmigkeit einer Deborah, die kindliche Anhänglichkeit einer Ruth, der Gehorsam und die Treue eines Samuel, die Gewissenhaftigkeit eines Elia, der besänftigende Einfluss eines Elisa, all das wurde notwendig gebraucht. Ebenso müssen auch heute alle, die Gottes Segen an sich erfahren haben, durch tätigen Einsatz seinem Aufruf Folge leisten. Es gilt, jede Fähigkeit zur Förderung des Reiches Gottes und zur Ehre seines Namens anzuwenden. Alle Menschen, denen Christus ein persönlicher Heiland ist, müssen die Wahrheit und die lebenrettende Kraft des Evangeliums öffentlich an sich selbst erweisen. Gott fordert nie etwas, ohne gleichzeitig bei der Durchführung mitzuhelfen. Durch die Gnade Christi vermögen wir alles, was Gott von uns fordert. Er will, dass das Volk Gottes den ganzen Reichtum des Himmels offenbart. Christus spricht: Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Gott beansprucht die ganze Erde als seinen Weinberg. Mag sie jetzt auch in den Händen des Thronräubers sein, so gehört sie doch durch die Erlösung genauso wie durch die Schöpfung dem einen Gott. Christus starb für sie den Opfertod. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Diese eine Gabe ermöglichte alle anderen Gaben Gottes an uns. Täglich empfängt die ganze Welt seinen Segen. Jeder Regentropfen und jeder Lichtstrahl, die auf uns undankbare Wesen fallen, jedes Blatt, jede Blume und jede Frucht zeugt von Gottes Langmut und Liebe. Was bieten wir dem großen Geber dafür? Wie verhalten die Menschen sich angesichts der Ansprüche Gottes? Wem widmet die breite Masse ihr ganzes Leben und Sein? Sie dienen dem Mammon. Reichtum, Ansehen, Vergnügen in der Welt, das sind ihre Ziele. Sie verschaffen sich Reichtum, indem sie sich nicht nur selbst gegenseitig, sondern sogar Gott berauben. Mit Hilfe seiner Gaben befriedigen sie ihre Selbstsucht. Was immer sie erraffen können, dient Habgier und ihrer Vergnügungssucht. Heute herrscht überall dieselbe Sünde, die einst über Israel Verderben brachte: Undankbarkeit gegenüber Gott, Geringschätzung gottgegebener Gelegenheiten und Segnungen, widerrechtliche Verwendung der Gaben Gottes. Diese Dinge machten die Sünde aus, die den Zorn über Israel brachte und auch heute der Welt zum Verderben gereichen wird. Als Christus vom Ölberg die auserwählte Stadt überschaute und Tränen um sie vergoss, da hatte er nicht nur das Schicksal Jerusalems vor Augen, sondern auch die Zerstörung der ganzen Welt. Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Zu dieser deiner Zeit. Der Tag des Endes ist nahe herbeigekommen. Bald ist die Zeit der Gnade und des Vorrechts vorüber. Schon sammeln sich die Wolken der Rache. Wer Gottes Erbarmen verachtet, wird dann unvermittelt von einem schnellen, endgültigen Verderben überfallen werden. Trotzdem. Schläft die Welt. Die Menschen wissen nicht, wie nahe die Zeit ihrer Heimsuchung ist. In welchem Zustand befindet sich die Gemeinde in diesen Tagen des Gerichts? Werden ihre Glieder den Ansprüchen Gottes gerecht? Erfüllen sie den Auftrag, der Welt seinen Charakter vorzulegen? Weisen sie ihre Mitmenschen mit allem Nachdruck auf die letzte gnadenvolle Warnungsbotschaft hin? Menschenleben ist in Gefahr. Viele Menschen kommen um. Aber wie wenige angebliche Nachfolger Christi fühlen sich für sie verantwortlich. Das Schicksal der Welt steht auf Messers Schneide. Aber das kümmert selbst solche kaum, die von sich behaupten, an die umfassendste Wahrheit zu glauben, die je an Sterbliche ergangen ist. Es fehlt ihnen die Liebe, die Christus dazu bewegte, seine himmlische Heimat zu verlassen und Menschengestalt anzunehmen, auf das Menschliches, Menschlichem sich nahe und es zum Göttlichen ziehe. Lähmung, Starre hat das Volk Gottes ergriffen und hindert es, das Gebot der Stunde zu erkennen. Nach der Ankunft in Kanaan richteten sich die Israeliten nicht nach der Weisung Gottes, das Land ganz in Besitz zu nehmen. Nachdem sie es teilweise erobert hatten, ließen sie sich vielmehr nieder, um die Früchte ihrer Siege zu genießen. Ungläubig und der Bequemlichkeit zugeneigt, wie sie waren, sammelten sie sich in den eroberten Gebieten, statt vorzudringen und Neuland zu gewinnen. So kamen sie langsam von Gott ab. Da sie seine Pläne nicht ausführten, machten sie es ihm unmöglich, seine Segensverheißungen wahrzumachen. Verhält sich die Gemeinde heute nicht genauso? Obwohl die ganze Welt vor ihr liegt und das Evangelium bitter nötig hat, sammeln sich die Bekenntnischristen an Orten, an denen nur sie die Vorrechte des Evangeliums genießen können. Sie sehen nicht ein, dass es erforderlich ist, in neues Land vorzudringen und die Heilsbotschaft in fremde Gegenden zu tragen. Sie weisen Christi Auftrag: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Von sich sind sie also weniger schuldig als damals die Gemeinde der Israeliten? Alle, die vorgeben, Nachfolger Christi zu sein, werden vor dem ganzen Universum einer Prüfung unterzogen. Ihr mangelnder Eifer jedoch und die Kraftlosigkeit ihrer Bemühungen im Dienste Gottes beweisen, dass sie nicht treu sind. Wäre das, was sie tun, wirklich alles, was in ihrer Kraft stünde, so würden sie nicht verdammt werden. Doch sie könnten viel mehr erreichen, wären sie mit ganzem Herzen am Werk. Sie und die Welt wissen genau, dass sie den Geist der Selbstverleugnung und des Kreuztragens weitgehend verloren haben. Hinter den Namen vieler wird in den Himmelsbüchern einst geschrieben stehen: Kein Erzeuger, sondern nur Verbraucher. Viele tragen Christi Namen und verdunkeln doch seine Herrlichkeit. Sie verschleiern seine Schönheit und entziehen ihm die Ehre. Viele, deren Namen in den Gemeindebüchern stehen, unterstellen sich nicht der Herrschaft Christi. Sie befolgen weder seine Anweisungen, noch wirken sie für ihn. Das bedeutet, dass sie unter der Kontrolle des Feindes stehen. Sie tun nichts eigentlich Gutes und richten auf diese Weise unermesslichen Schaden an, weil ihr Einfluss kein Geruch des Lebens zum Leben ist, ist er ein Geruch des Todes zum Tode. Der Herr fragt: Und ich sollte das an ihnen nicht heimsuchen? Weil die Kinder Israel seine Pläne nicht ausführten, wandte sich Gott von ihnen ab und dehnte seinen Aufruf auf andere Völker aus. Wird er sie nicht gleichfalls verwerfen, falls auch sie sich als untreu erweisen? Im Gleichnis vom Weinberg sprach Christus die Weingärtner schuldig. Sie hatten es abgelehnt, ihrem Herrn die Früchte seines Landes zu geben. Im Volke Israel führten die Priester und Lehrer die Menschen in die Irre und beraubten so Gott des Dienstes, den er von ihnen forderte. Sie machten das ganze Volk von Christus abwendig. Christus lehrte, dass das Gesetz Gottes nicht verfälscht durch menschliche Tradition die Richtschnur des Gehorsams sein müsse. Das erregte die Feindschaft der Rabbiner, denn sie hatten menschliche Lehre höher als Gottes Wort gestellt und das Volk von den göttlichen Vorschriften abgebracht. Sie waren nicht gewillt, ihre Menschensatzungen aufzugeben und den Weisungen des Wortes Gottes zu gehorchen. Auch wollten sie nicht, um der Wahrheit willen, Verstandesdünkel und Menschenlob opfern. Als Christus dem Volk die Ansprüche Gottes vorhielt, da stritten ihm die Priester und Ältesten das Recht ab, sich zwischen sie und das Volk zu stellen. Seine Vorwürfe und Warnungen wollten sie nicht annehmen, Vielmehr bemühten sie sich, das Volk aufzuhetzen und ihn zu vernichten. Sie waren die eigentlichen Verantwortlichen dafür, dass Christus verworfen wurde und die Folgen, die Sünde und das Verderben eines ganzen Volkes, waren somit den religiösen Führern zuzuschreiben. Sind in unserer Zeit nicht dieselben Einflüsse am Wirken? Folgen von den Weingärtnern des Herrn heute nicht viele den Fußspuren der israelitischen Glaubensführer? Wenden nicht viele Religionslehrer die Menschen von den klaren Forderungen des Wortes Gottes ab? Erziehen sie sie nicht statt zum Gehorsam zur Übertretung der Gebote Gottes? Von vielen Kirchenkanzeln wird den Leuten gelehrt, Gottes Gesetz sei nicht bindend für sie. Man preist menschliche Überlieferungen, Satzungen und Sitten, nährt Stolz und Selbstzufriedenheit über die Gaben Gottes und setzt sich über seine Ansprüche hinweg. Menschen, die Gottes Gesetz von sich weisen, wissen gar nicht, was sie damit tun. Gottes Gesetz ist der Ausdruck seines Charakters und umfasst die Grundsätze seines Reiches. Wer diese Grundsätze für sich ablehnt, schließt sich selbst von dem Strom des Segens Gottes aus. Nur der Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes hätte die wunderbaren Möglichkeiten, die Israel verheißen waren, zur Wirklichkeit werden lassen können. Denselben Charakteradel und dieselbe Segensfülle, und zwar Segnungen an Geist, Leib und Seele, an Haus und Feld, für dieses und das zukünftige Leben, können auch wir nur im Gehorsam erlangen. In der geistlichen wie in der natürlichen Welt ist der Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz die Grundbedingung dafür, dass Früchte wachsen. Wer die Menschen lehrt, Gottes Gebote zu missachten, der hindert sie daran, zu seiner Ehre Frucht zu tragen und macht sich schuldig, dem Herrn die Früchte seines Weinberges vorzuenthalten. Auf Geheiß des Meisters kommen Gottes Boten zu uns und verlangen, wie Christus es tat, Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Sie legen dar, dass er Anspruch auf die Früchte des Weinbergs hat, die Früchte der Liebe, Demut und Selbstaufopferung. Doch werden, wie damals, die jüdischen Volksführer nicht auch heute viele Weingärtner dadurch zum Zorn gereizt? Setzen sie als Lehrer nicht ebenfalls all ihren Einfluss ein, das Volk zur Ablehnung der ihm vorgetragenen Forderungen des göttlichen Gesetzes zu bewegen? Solche Lehrer nennt Gott untreue Knechte. Die Worte Gottes an das alte Volk Israel sollten auch der jetzigen Gemeinde und ihren Leitern zur ernsten Warnung dienen. Israel warf der Herr vor: Wenn ich ihm auch noch so viele meiner Gebote aufschreibe, so werden sie doch geachtet wie fremde Lehre. Den Priestern und Lehrern erklärte er: Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Du vergisst das Gesetz deines Gottes. Darum will ich auch deine Kinder vergessen. Sollen die Warnungen Gottes unbeachtet bleiben? Sollen die Gelegenheiten, ihm zu dienen, nicht genutzt werden? Sollen Weltspott, Verstandesdünkel und Fügsamkeit gegenüber menschlichen Sitten und Überlieferungen die bekennenden Nachfolger Christi daran hindern, ihm zu dienen? Werden sie Gottes Wort verwerfen, wie die führenden Israeliten Christus abwiesen? Was die Sünde Israels anrichtete, ist uns klar. Doch wird die Gemeinde unserer Tage es sich zur Warnung dienen lassen? Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaumes, so rühme dich nicht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen, du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen.